Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Aktuell denke ich mir, dass die Menschen eher losschlagen, ob mit Worten oder Taten, bevor sie sich zusammensetzen und miteinander sprechen. Und mir ist ganz wichtig, auch da Impulse zu geben. Und das war der Hintergrund dieses Mottos, lass uns hangarten. Also setzen wir uns zusammen, plaudern ein bisschen und damit können wir schon viel lösen.
In der Sonntagsjause ist heute unser Gast extra aus Tirol angereist und nach Wien gekommen. Willkommen, Birgit Treves, die aktuelle Redakteurin des Rheinmichel-Kalenders.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Unser Podcastgespräch nehmen wir heute am Nikolaustag auf. Wir haben den Tisch geschmückt mit Nüssen und Obst und einem fairen Nikolaus im Nikolaussackerl. Danke auch für Ihr Nikolaussackerl, das ich bekommen habe. Und Sie haben uns noch etwas ganz Besonderes auf den Jausentisch gestellt, Frau Treves. Was dürfen wir denn da heute essen?
Ja, zur Weihnachtszeit gehört unbedingt ein Zelten, ein Tiroler Zelten, manchmal auch Tiroler Bauernzelten genannt. Der kommt in der Weihnachtszeit tatsächlich fast auf jeden Tisch in unseren Haushalten.
Ja. Gut, dann werde ich jetzt einmal ein Stück nehmen. Sie haben das schon aufgeschnitten. Was mir aufgefallen ist, das ist ein Teig drumherum, ein Brotteig.
Ja. Man kann den Zelten ohne Brotteig natürlich backen, aber der Brotteig macht es dann noch einmal schöner. Man kann ihn verzieren mit Nüssen.
Und drinnen sind Früchte?
Es sind Früchte, Nüsse, also an Früchten Feigen, Zwetschgen, Birnen, alles gedörrt natürlich. Und dann noch verschiedene Nüsse, also meistens Haselnüsse und Walnüsse. Und dann ganz viele Gewürze. Und vom Machen her ist es so, dass am Abend vor dem Backen alle Früchte geschnitten werden mit den Nüssen und mit den Gewürzen und natürlich mit einem guten Schuss Rum vermischt. Und dann steht das über Nacht und am nächsten Tag wird es dann mit dem Teig vermengt und gebacken.
Sie haben mir vorab verraten, dass Ihre Mutter die Lebzelten selber gebacken hat.
Ja, nicht nur meine Mutter, sondern auch meine Großmutter, alle Tanten in meiner Familie. Also ich glaube kaum, dass eine Hausfrau zumindest traditionellerweise Weihnachten feiern kann, bevor nicht der Zelten gebacken ist.
Haben Sie es auch gelernt?
Wir haben es von unserer Mutter natürlich gelernt und je älter sie wurde, desto mehr baute sie auch auf unsere Unterstützung und wir durften dann schneiden und kneten. Also das ist dann, mit der Zeit wächst man hinein.
Wir dürfen jetzt in der Sonntagsjause in den Shownotes das Rezept weitergeben. Sie haben es uns anvertraut, vielen, vielen Dank. Und ja. Geben Sie es schon an die nächste Generation weiter?
Es ist tatsächlich so, dass wir eine ganz, ganz liebenswerte Tradition fortführen. Als unsere Mutter dann nicht mehr fähig war, den Zelten selbst zu backen, haben wir vier Geschwister, drei Schwestern, ein Bruder, uns zusammengetan. Und in der großen Küche meines Bruders sind wir zusammengekommen und haben, so wie ich es vorher beschrieben habe, am Abend die Früchte vorbereitet und am nächsten Tag dann gebacken, um dann unserer Mutter auch einen Zelten zu bringen und auch für die eigenen Familien das zu haben. Das läuft jetzt schon ein paar Jahre. Am Abend wird dann auch gemeinsam gesungen und Advent gefeiert. Und am nächsten Tag, wenn dann gebacken ist, nimmt jede den Zelten mit in die Familie. Und die Jungen sind jetzt schon ganz neugierig geworden und wollen eigentlich bei diesem großen Zelten backen dabei sein. Also es geht sicher weiter.
Was mir aufgefallen ist, die Zutaten sind ja sehr hochwertig. Das heißt, es war in früheren Zeiten eine ganz, ganz besondere Spezialität, die man einfach nicht jeden Tag sich auch leisten konnte.
Tatsächlich ist es so, dass es nur zu Weihnachten solche kulinarischen Besonderheiten gegeben hat. Eine Bauersfamilie oder eine normale Arbeiterfamilie hätte sich das nie leisten können. Aber zu Weihnachten, die Birnen hat man sicher selber gedörrt. Zwetschgen sind vielleicht auch selber am Baum gewachsen, aber Feigen natürlich waren was Orientalisches, also das hat man dann schon kaufen müssen. Die Nüsse, vor allem die Walnüsse, hat man vielleicht auch selbst gehabt, aber grundsätzlich ist es schon was Besonderes.
Während wir uns also diese Zelten schmecken lassen und dazu Kaffee und Tee trinken, möchte ich aber zu Ihren beruflichen Aufgaben kommen. Sie sind ja die Kalenderfrau des Rhein-Michel-Kalenders. Und da will ich mal wissen, wie sind Sie zu dieser Aufgabe überhaupt gekommen? Sie sind ja eine Frau und der Gründer des Rhein-Michel-Kalenders war ja ein Priester.
Ich bin in dieser Aufgabe der Redaktionsleitung wirklich die erste Frau. Vor mir hat es nur Männer gegeben und ich wurde einfach vom Verlag, der das herausgibt, also die Tiroler in Innsbruck, gebeten worden, gefragt worden. Und anfangs ist es schon, wenn man an die Tradition des Kalenders denkt, so die Idee, oh Gott, dieses alte Produkt. Aber es war dann vor allem der Reiz, da ein bisschen Wind durchzublasen und das Produkt neu zu denken, wiewohl es ganz wichtig war, auch alte Traditionen fortzuführen, also da den richtigen Weg zu finden.
Ich habe natürlich den neuen Kalender schon in Händen gehalten, beziehungsweise auch gelesen. Wir bekommen ihn ja auch in die Redaktion des Sonntags. In der neuen Ausgabe für das bevorstehende Jahr 2024 haben Sie aber ein zentrales Wort definiert, über das ich als Wienerin und die Tirolerinnen und Tiroler, die zuhören, mögen es mir jetzt verzeihen, gestolpert bin. Und ich werde es jetzt ganz sicher falsch aussprechen. Sie haben geschrieben, lasst uns Horngatten. Was heißt denn das überhaupt?
Perfekt ausgesprochen. Zumal es in jeder Region in Tirol dieses Wort in anderer Aussprache gibt. Also in manchen Regionen ist es also im Tiroler Unterland eher das Horngasten. Oder Horngasten und im Oberland ist es das Horngarten. So hat jede Region eine eigene Aussprache und es heißt nichts anderes als plaudern. Ich habe mir, seit ich den Kalender übernommen habe, ein Motto gegeben für jedes Jahr. Meistens so seismografisch aus der Zeit herausgenommen. Aktuell denke ich mir, dass die Menschen eher losschlagen, ob mit Worten oder Taten, bevor sie sich zusammensetzen und miteinander sprechen. Und mir ist ganz wichtig, auch da Impulse zu geben, und das war der Hintergrund dieses Mottos, lasst uns hangarten, also lasst uns zusammenkommen, miteinander plaudern. Das Wort selber kommt wahrscheinlich aus dem Horngarten, also aus dem kleinen Garten vor dem Haus. Wenn man sich alte Bauernhäuser vorstellt, die Bank vor dem Bauernhaus haben und ein kleines Gärtchen, und aus dem heraus kommt es, nämlich setzen wir uns zusammen, plaudern ein bisschen und damit können wir schon viel lösen und viel, vielleicht vieles aus der Welt schaffen, was sonst missverstanden werden könnte.
Also wir sind jetzt auch gerade im Horngarten.
Ja, absolut.
Passt eigentlich perfekt, ja.
Absolut.
Sie haben es schon angesprochen, dass Ihnen das wichtig ist, dass Sie eine Art vom aktuellen Leben in den Rhein-Michel-Kalender bringen. Und das ist auch so, kann man übrigens sagen, der Rhein-Michel-Kalender ist zwar eine Tiroler Institution, wird aber auch über die Landesgrenzen hinweg geschätzt. Und ich darf verraten, der Inhalt ist durchaus divers. Also Sie haben da eine entzückende Geschichte über einen Heilkundigen aus dem Zillertal, den Kindl-Döktor, oder junge Frauen aus der Bewegung Fridays for Futures. Das heißt, viele Bewegungen haben Platz, viele Meinungen haben Platz. Sie haben, was mir sehr gut gefallen hat, so Vogelporträts drinnen. Also wir gehen zum Beispiel auch in die Natur oder Achtung der Schöpfung. Und daneben ist ein Artikel mit einem Plädoyer für Toleranz. Warum ist dieser Inhalt so divers?
Der Kalender ist ein Jahresbegleiter. Und unser Bischof Klettler hat einmal gemeint, es ist eine Seelennahrung. Und war das auch immer so, auch schon zu Rhein-Michels Zeiten, aber vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Aber das ist für mich so der Hintergrund, die Jahresbegleitung. Das Kalendarium am Beginn ist ganz ein zentrales Element, wo man nachschauen kann, wer hat Namenstag, welche Feiertage sind da, wie sind die Mondzeichen, der 100-jährige Kalender ist drin, es sind Wettersprüche drin. Und in den Zwischenseiten gibt es immer ein bestimmtes Thema. Und für 2024 sind es eben unsere heimischen Singvögel. Kurze Porträts, wo man vielleicht bekannte Vögel nehmen kann. Und dann im Leseteil, wenn ich das so nennen darf, ist es ganz, ganz wichtig, auch diese Vielfalt zu leben. Vor allem wichtig ist mir Geschichten für Menschen. Aber neben diesen Geschichten für Menschen sollen auch Themen der Zeit Platz haben. Es hat immer auch ein Interview Platz. Also für 2024 zum Beispiel mit einer Tirolerin, die schon mit 14 Jahren in Wien heimisch wurde und dann in die Welt ging, für Ärzte ohne Grenzen. Jetzt auch als Präsidentin einige Jahre gearbeitet hat und einfach viel zu erzählen hat von ihrer Kommunikation, also ihrem Hangarten auf der ganzen Welt. Also so haben Geschichten von Menschen genauso Platz wie eben auch ein paar Impulsthemen. Ohne Toleranz, die Sie vorher angesprochen haben, gibt es kein Miteinander. Wann schreiben Sie eine Geschichte für den Remichel-Kalender?
Ich glaube nicht, dass ich schreiben sollte. In der Tat habe ich mir aber gedacht, wie ich unser Interview vorbereitet habe, meine Großmutter hat geschrieben. Und da gibt es ein paar kleine Texte, wo ich mir vorstellen kann, dass vielleicht einer in den Rhein-Michel-Kalender passt. Ich habe schon ein paar Mal so bei Pfarr-Advent-Nachmittagen die Geschichte vorgelesen, als Weihnachten war und wie das bei ihnen abgelaufen ist. Meine Oma war Jahrgang 1906, also sie hat als Kind den Ersten Weltkrieg natürlich genau und hart, knüppelhart erlebt und auch die Armut danach. Da hat sie erzählt, dass es nur zu Weihnachten Orangen gab. Einmal im Jahr. Und das war sehnlichst erwartet, der Teller mit den Nüssen und den Datteln und den Feigen und den Orangen. Und wir haben hier diese nett gefüllten Sackerln und für uns sind sie selbstverständlich. Wir können sie bei jedem Supermarkt um die Ecke kaufen. Das ist schon eine ganz andere Welt. Also vielleicht wird das etwas.
Ja, Kalender 25. Genau. Ist das Thema dann reiche Vielfalt. Der Hintergrund für mich war, dass wir oft so eng sind in unserem Denken. Und vor allem in Tirol zum Beispiel nicht erkennen, wie reich uns Menschen gemacht haben, die zu uns gekommen sind. Und das ist so der Hintergrund auch des Themas, die reiche Vielfalt, die wir leben dürfen. Und da wäre das eine wunderbare Geschichte von der Großmutter.
Schauen wir und freuen wir uns auf 2025. Ja. Sie haben angesprochen, dass da vorne im Bereich das Kalendarium ist. Wozu braucht man überhaupt einen Kalender heutzutage? Also ich habe meinen, gebe ich auch zu, am Smartphone. Ich schaue aber auch im Buchkalender hinein und habe einen im Büro auch hängen von einer katholischen Gruppe, die alljährlich uns den Kalender schicken. Aber ist das nicht einfach unheimlich retro, einen Kalender zu haben?
Natürlich, stimme ich absolut zu. Wenn wir aber unsere Leserinnen und Leser fragen, was ihnen am Kalender wichtig ist, dann kommt als erstes das Kalendarium. Da können Sie nachschauen, was für ein Zeichen zum Wachsen, zum Anpflanzen, zum Regeln von verschiedenen Dingen ist. Sie können alle Namenstage aus dem Kalendarium erlesen. Sie können die kirchlichen Feiertage lesen. Es ist einfach so, das ist tatsächlich so der Jahresbegleiter. Also wenn ich an meine Großmutter denke, die den Kalender immer griffbereit in ihrer Küche hatte, die regelmäßig hineingeschaut hat und sich einfach orientiert hat an diesem Jahreslauf. Unsere Hauptzielgruppen sind sicher auch ältere Menschen, die vielleicht nicht so sehr jetzt unbedingt gern aufs Handy schauen, die noch haptisch orientiert sind und eine Freude daran haben, wenn sie da viele Informationen aus dem Kalendarium herauslesen können.
Und zur Frage, welchen Kalender verwenden Sie persönlich? Haben Sie auch einen am Smartphone und einen Print?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich schaue kaum aufs Smartphone, außer wenn ich einen Termin ausmache. Also ich bin auch noch sehr analog unterwegs.
Wieso hat sich dieser Rhein-Michel-Kalender ein Jahrhundert halten können? Er ist ein Jahrhundertprodukt, gegründet 1920.
Ja, ja. Vielleicht steige ich ganz kurz ein mit der Gründung. Die Motivation für den Rhein-Michel damals war direkt nach dem Ersten Weltkrieg, direkt nach der spanischen Grippe, also Pendant zu Corona, dass die Menschen in unglaublicher Armut in jederlei Hinsicht gelebt haben. Seelische Armut, aber auch natürlich materielle Armut. Und sich die Familien kaum leisten haben können, Literatur zu Hause zu haben. Und seine große innere Mission war, den Menschen Bildung beizubringen. Das war seine große Idee. Und er hat aus dem heraus Geschichten geschrieben, wo er den Leuten sowas wie Orientierung geben wollte. Er hat natürlich auch Autoren, Autorinnen, weniger, aber Autoren eingeladen zum Schreiben. Das war so der Start. Der Kalender hat, glaube ich, deshalb überlebt, weil es immer mit großem Engagement, mit großer Leidenschaft Menschen, Männer bis jetzt gegeben hat, die versucht haben, dieses Erbe fortzuführen. Und er hat wirklich, also auch über Tirol hinaus, in ganz Österreich, im deutschsprachigen Raum, aber viele, die auch Expatriates, die wohin gezogen sind. Ich weiß von einem Tiroler, der seinen Bruder nach Argentinien schicken muss oder nach Kanada oder in andere Gegenden der Welt, die wollen unbedingt den Rhein-Michel, und ohne Rhein-Michel ist kein Weihnachten.
Mir hat ein anderer Tiroler gesagt, der so heute kommt in Tirol, also im Außerfern, der hat gesagt, ja, der muss ja auch immer unter dem Christbaum liegen.
Ja. Ja, ich habe so ein Bild von meiner Großmutter, die ich vorher schon zitiert habe. Wir sind am Weihnachtsabend, also am 24. Dezember, räuchern gegangen. Und zwar ist da wirklich von einem Haus zum nächsten. Mein Großvater hat seinen Kindern kleine Grundstücke aus dem Kirschgarten gegeben und ein Haus nach dem anderen ist sozusagen Familie gewesen. Das heißt, wir sind von meinem Elternhaus zu meiner Tante, zu meinem Onkel, zu meiner Tante ins Großelternhaus, und dort wurde dann Weihnachten gefeiert, in der alten Stube rund um den obligaten Kachelofen, wo dann der Christbaum stand, die Kerzen erleuchtet wurden, das Evangelium gelesen wurde, gesungen wurde. Meine Großmutter war höchst erzürnt, wenn nicht der Rhein-Michel dann dort gelegen ist. Dann war für sie Weihnachten.
Ihre Großmutter würde sich wahrscheinlich sehr freuen, wenn sie jetzt wüsste, dass Sie den Kalender verantworten.
Ich würde es hoffen.
Das ist doch eine schöne Geschichte, dass Sie schon als Kind mit dem Rhein-Michel-Kalender vertraut waren. Das ist ja eigentlich ein schöner Einstieg für Ihre Arbeit.
Ich glaube auch, dass es also Generationen, sage ich jetzt einmal 50 plus, dass die sehr oder ganz, ganz viele das Bild haben von Eltern, Großeltern, die mit dem Rhein-Michel aufgewachsen sind. Ich habe schon angedeutet vorher, dass alljährlich ein Interview mit einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens gemacht wird. Und einmal habe ich die Oberin von ZAMS angefragt, also den barmherzigen Schwestern von ZAMS. Das ist ZAMS, man möchte es nicht meinen, der Orden ist der größte Arbeitgeber im Tiroler Oberland. Und die Oberin gibt keine Interviews, gibt sie nicht. Sie sagt, sie hat mit ihren Aufgaben genug zu tun, da hat sie nicht da noch Zeit, Interviews zu geben. Ich habe trotzdem angefragt, ich hatte das Thema Leben auf dem Lande. Und sie hat gesagt, sie hat mir deshalb zugesagt, weil das, also der Rhein-Michel-Kalender, die einzige Literatur war, die sie zu Hause gelesen haben. Und man hat sich gegenseitig vorgelesen. Das war die Abendgestaltung zu ihrer Zeit, wo sie aufwuchs. Also sie ist jetzt Mitte 70 und das ist nicht ein Einzelfall. Also das erzählen mir Menschen immer wieder. Das war die einzige Lektüre, die alle zu Hause hatten.
Sie haben das schon angedeutet, wir wollen noch ein bisschen auch diesen Rhein-Michel vorstellen.
Ja.
Es war ein Priester, haben wir auch schon vorher angesprochen, und zwar Sebastian Rieger, im 19. Jahrhundert geboren und 1953 gestorben. Wie wurde aus dem Sebastian Rieger der Tiroler Volksdichter?
Ja, Sebastian Rieger kam aus Osttirol. aus dem Defreckental und hatte die Chance, ins Gymnasium zu gehen. Er war dann in Brixen im Gymnasium und konnte dort auch zum Priester ausgebildet werden. Es ist eine seltene Chance für einen Bauernbuben, dass er quasi die Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen, was zu lernen und damit einfach für Bildung aufgeschlossen zu werden. Er hat immer sehr gerne geschrieben. Er hat dann auch für die Zeitung geschrieben. Er hat damals für den Tiroler Volksboten geschrieben. Und als er dann nach Nordtirol kam, er hat in verschiedenen Pfarren als Priester gewirkt. Und dann war er ganz viele Jahre in Hall, und zwar im Ortsteil Heiligkreuz, wo auch das Rhein-Michel-Haus noch steht und zu besuchen ist. Und dort war wohl so etwas wie die Redaktionszentrale für den Rhein-Michel-Kalender. Das war eben, wie schon gesagt, sein Bestreben, Menschen zu führen. Und über dieses Leseprodukt hat er sich die beste Chance ausgerechnet, dass er das dadurch machen kann.
Also ist ein eigenes Apostolat, nicht? Das er wahrgenommen hat.
Ja, ja. Er war sehr lebendig, er hat sehr humorvoll schreiben können, er hat einfache Sprache geführt, er hat den Menschen ins Herz und wohl auch ein bisschen aufs Maul geschaut. Er hat recht schelmische Geschichten schreiben können, aber vor allem war er von einer Mission getrieben, die man ihm dann später auch ein Stück nachgehalten hat. Also er war sicher beseelt davon, Menschen im Sinne des katholischen Glaubens zu erziehen, und hat da sicher auch manchmal übers Ziel geschossen.
Er hat aber noch etwas gemacht, er hat über 60 Bücher geschrieben. Ich frage mich ja auch, wann er die Zeit dafür hatte. Da gab es ja keine digitalen Medien, die ihm da die Arbeit erleichtert hätten.
Nein.
Er wird vermutlich noch mit der Feder geschrieben haben oder mit dem Bleistift. Das weiß ich nicht, was er bevorzugt hat. Aber das ist ja ganz schön aufwendig, also zeitaufwendig, wenn man nebenbei auch noch als Seelsorger tätig ist.
Es gibt schon ein oder zwei Fotos, wo in seiner Schreibstube auch eine Schreibmaschine uralten Datums steht, aber es ist nicht wirklich überliefert, ob er sich dann auch wirklich an die Maschine gesetzt hat oder ob er nicht dann tatsächlich mit der Hand geschrieben hat. Aber er muss ein unglaublich fleißiger Mensch gewesen sein.
Haben Sie auch eins der Bücher gelesen?
Ausschnitte davon, und er hat ja bestimmte Charaktere ausgebildet, die er dann in verschiedenen Büchern fortgeführt hat. Der Kaspar Brandner zum Beispiel war so eines, wo er eben dieses Schelmische durchaus auch gelebt hat. Ich glaube, er hat mit sich selber die größte Freude gehabt manchmal.
Der Kaspar Brandner, da gibt es ja ein berühmtes Volksstück, dass der den Tod betrunken macht und ihm so von der Schaufel hüpft.
Ja, eben, das ist so typisch Rhein-Michel. Also Humor war für ihn was ganz Wesentliches. Ja.
Versteht man den Inhalt der Bücher und der Texte eigentlich heute noch? Ich habe also im aktuellen Rhein-Michel-Kalender die Texte von Rhein-Michel gelesen. Sie sind natürlich in die Jahre gekommen. Müssen Sie da etwas anpassen oder nehmen Sie die Originaltexte?
Alle kann man sicher nicht mehr nehmen. Das wäre kaum mehr lesbar, glaube ich, auch so aus dem Geist unserer Zeit. Aber eben gerade das Humorvolle, wie wohl es in die Jahre gekommen ist, kann es schon recht amüsant sein. Und im Überarbeiten bin ich sehr vorsichtig, weil ich da das Copyright oder die Urheberarbeit sehr hoch halte.
Ein Punkt, den auch angemerkt wird, ist, dass der Rhein-Michel auch eine gewisse Form von Antijudaismus hatte. Das ist in der Wiener Kirchenzeitung jetzt auch ein Erbe, das wir haben bei unserem Gründer, weil wir sind 1848 gegründet, und Sebastian Brunner war auch ein schwerer Antijudaist und hat gewettert in der Wiener Kirchenzeitung bis hin zu Prozessen, die er dann führen musste. Wie können Sie damit heute umgehen?
Also ich glaube, dass man das nicht in Abrede stellen soll, weil es ja viele, viele Jahre vehement dementiert wurde. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist, dass ich mir nicht das Recht herausnehmen möchte, im Geiste unserer Zeit zu beurteilen, wie der Geist vor 120 und mehr Jahren war. Meine Denke ist, dass er einfach beseelt war von seiner Zeit. Er war beseelt von dem, dass er ein leidenschaftlicher Priester war, der die Menschen gut im Leben begleiten wollte. Und ja, das war das, was ich vorher eh schon angemerkt habe. Er hat da einfach übers Ziel geschossen.
Er hat aber auch gegenüber einer anderen Gruppe übers Ziel geschossen. Er mochte die Nationalsozialisten auch nicht.
Ja, ja. Aber er mochte dafür zum Beispiel die Bauern fanatisch gerne und war dabei auch bei der Gründung der Tiroler Bauernorganisation. Er war ganz ein vehementer Mitbegründer.
Aber hat er wieder den Krieg überlebt? Also wenn er die Nationalsozialisten nicht unbedingt mochte, wie ist das zusammengegangen?
Ich denke, dass er da sich sehr diplomatisch verhalten hat und er war in diesem kleinen Häuschen in dem kleinen Tiroler Ort und hat sich da relativ ruhig verhalten. Der Reimichl ist ja, also der Kalender, so muss man sagen, der Kalender ist ja während des Krieges nicht erschienen. Der wurde ja eingestellt und ist dann erst danach wieder herausgekommen.
Weiß man etwas über die Seelsorge von Sebastian Rieger? Weiß man da, was er gemacht hat?
Es gibt noch die eine oder andere Person in der Gegend, also in der Gegend von Hall in Tirol, die sagt, sie haben den Reimichl gekannt. Und die erzählen, also eine lustige Anekdote, ein alter Mann hat erzählt, er war Ministrant bei Reimichl und Reimichl hat die Messen, die er vor allem in späteren Jahren, die er gelesen hat, endlos zelebriert. Und die Kinder sind schon ganz nervös worden, weil es schon Richtung Schulbeginn war und die Messe noch bei weitem nicht fertig war und der Reimichl auch in seiner Vergesslichkeit vielleicht Teile der Messe wiederholt hat. Also das war so das eine. Und er war recht ein strenger Priester, aber die Leute erzählen, er war auch sehr, sehr gesellig. Also er ist in seiner Pfarre in jedem Haus herzlich willkommen gewesen, hat mit den Familien sehr mitgelebt, hat vor allem die Kranken sehr intensiv begleitet und betreut. Also war da in der Seelsorge sehr aktiv.
Ein interessantes Lebensbild.
Absolut, ja, ja, spannend.
Wir haben aber bei uns im Podcast auch eine interessante Vorstellung unserer Gäste. Und zwar haben wir eine Rubrik, die heißt Nachgefragt. Und da möchte ich gerne Birgit Drewes ein paar Fragen stellen.
Gerne.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Guter Film.
Online oder Print?
Print, ich muss sagen, Print.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Auto oder Öffis?
Öffis, immer mehr.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Als Tirolerin muss ich Knödel sagen.
Hund oder Katze?
Weder noch.
Mein letzter Urlaub war?
In Kenia.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Mathematik.
Ich lese gerade?
Ich habe einen nordirischen Autor gerade gelesen, der über seine Zeit in Dublin schreibt.
Meine Lieblingsheilige oder mein Lieblingsheiliger?
Die Birgit natürlich, die schwedische Birgitta, eine Frauenrechtlerin.
Teamplayer oder alleine?
Als Schreibende ist man natürlich manchmal einsam, aber ich liebe Teams.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Weder noch.
Das mache ich für die Umwelt.
Ich habe mein Auto verkauft, versuche Öffis zu benutzen und bin extrem sparsam zu Hause.
Inwiefern?
Energiekosten versuchen möglichst gering zu halten, alles auszustecken, was ich nicht gerade verwende, Licht nur in einem Raum, Warmwasser reduzieren, alles was möglich ist, kochen.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Für Menschen.
Das will ich Jesus fragen.
Wie wir die Ungerechtigkeit in unserer Welt verstehen dürfen.
Danke für den Word Wrap und für diese Antworten, die uns eigentlich auch gleich zu der nächsten Frage weiterleiten. In jeder Folge gibt es auch eine Information, die vielleicht etwas überraschend ist und die nicht unbedingt direkt mit der Tätigkeit zu tun hat. Es geht bei Ihnen darum, dass Sie als Tirolerin auch ein Herz für Menschen haben, die in weit entfernten Ländern leben oder in einem weit entfernten Land. Um welches Land es sich handelt und um wen Sie sich besonders sorgen, das erzählen wir nach einer kurzen Werbung.
Werbung.
Wie hat Karl May Weihnachten gefeiert? In der Radioklassik Stephansdom Sendereihe Im Ohrensessel durch den Advent hören Sie Karl Mays Erzählung über ein ganz besonderes Weihnachtsfest, das er in Österreich erlebt hat. Am 24. Dezember um 13.30 Uhr auf Radioklassik Stephansdom. Ein Da Capo gibt es am 27. Dezember um 19 Uhr.
Sie haben ein ganz besonderes Herz für welches Land?
Ich würde jetzt am liebsten sagen für Afrika, aber das sind so viele Länder. Ich durfte eine Zeit lang auch als Pressefrau, Öffentlichkeitsarbeiterin für Bruder und Schwester in Not arbeiten in Innsbruck und hatte dort die Chance mit dem Franz Heinzel, dem damaligen Leiter, einige Länder in Afrika kennenzulernen und vor allem Menschen, die dort arbeiten. Unter anderem auch die Maria Schiessl, eine Tirolerin, die in einem Krankenhaus im Süden von Kenia arbeitete. Ein Krankenhaus, das von Spendengeldern von Bruder und Schwester in Not aufgebaut wurde. Und zwar mitten im Maasai-Gebiet. Und ich habe Maria 2016 begleitet, als sie den Erzbischof Romero-Preis bekam. Und leider ist sie völlig überrascht in 2017 dann sehr jung gestorben. Und ich bin einfach hängen geblieben, indem ich dort weiterhin versucht habe, die Menschen zu unterstützen, die im Umfeld des Krankenhauses leben. Und dann wächst man sehr schnell hinein in die Community, zu den Menschen. Und Der bei ihr die Bildungsarbeit geleitet hat, also Maria Schiessl hat ganz viel Frauenbildungsarbeit geleistet, der hat mit mir verschiedene Programme gestartet. Und das aktuellste Programm, das wir versuchen jetzt zu halten, ist ein Mädchenbildungsprogramm. Wenn die Mädchen kaum in die Schule gehen dürfen, wie es vielleicht bei unseren Großmüttern der Fall war, dass es nicht so selbstverständlich war, dass Mädchen in die Schule gehen haben dürfen. Die Eltern erwarten sich mehr, wenn die Buben in die Schule gehen, wiewohl Schulpflicht ist. Aber ein Schuljahr kostet einfach viel Geld und in der aktuellen wirtschaftlichen Not in Kenia ist es dann nicht so leicht, auch ein zweites Kind in die Schule zu schicken. Wenn man aber die Mädchen fragt, What is your dream? Was ist dein Traum? Dann kommt ganz schnell, sie möchten Krankenschwester werden oder Lehrerin, Ärztin, Anwältin, Journalistin. Und ich habe begonnen mit einer kleinen Gruppe zuerst und das wächst jetzt so recht stabil, dass die Mädchen in die Schule gehen dürfen. Wir schließen dann mit den Eltern einen Vertrag ab, dass die Eltern versprechen, die Mädchen während der Zeit, wo sie in die Schule gehen, nicht zu verheiraten, weil sonst die Mädchen oft schon mit 12, 13, 14 verheiratet werden. Und die Mädchen versprechen, ihr Bestes zu geben und ich verspreche, dass ich das Geld für die Schule auftreibe. Und das erste Mädchen ist jetzt Maturantin, die hat jetzt vor ein paar Wochen die Matura gemacht und die Margaret hat den großen Traum, sie möchte gerne Medizin studieren. Also hoffentlich geht's weiter.
Ja, drücken wir Margret die Daumen. Und das ist ein sehr schönes Projekt oder ein Herzensprojekt, das Sie auch in Ihrem Leben begleitet. Jetzt sind Sie nach Wien gekommen für die Tage. Was steht noch auf dem Programm, bis Sie zurückfahren nach Hause?
Also für uns ist das ja immer sehr verlockend, nach Wien zu kommen. Vor allem, weil dann Kultur ansteht und ich mir schon überlegt habe, welche der Museen ich besuche. Das Wien-Museum ist ja aktuell heute eröffnet worden. Vielleicht gibt es morgen eine Chance, das anzuschauen. Also Kultur ist einfach dann ein Genussfaktor.
Zwei Tipps habe ich ja. In Der zweiten Folge des Podcasts war ja Missio-Direktor Pater Karl Wallner zu Gast. Sie können gleich bei uns um die Ecke runtergehen zu Missio. Und in der dritten Folge ist Marie-Therese Arnbaum zu Gast, die eine sehr, sehr schöne Ausstellung im Theatermuseum, auch in der Wiener Innenstadt, gestaltet hat, wo wir ein bisschen auch auf Sissi hinweisen. Sissi, der berühmte Weihnachtsfilm, den wir ja alle gut kennen. Also noch viel, viel Freude bei Ihrem Besuch in Wien. Herzlichen Dank fürs Kommen und für die weite Fahrt durch den Schnee.
Durch den Schnee und durch Verspätungen, aber es war mir eine Freude. Danke, dass ich da sein durfte.
Vielen Dank und viel Erfolg beim nächsten Rhein-Michel-Kalender, wenn es weitergeht. Wir geben natürlich den Hinweis, wo man ihn noch erhalten kann, den Rhein-Michel-Kalender bestellen kann, in die Shownotes und wünschen noch einen angenehmen Nachmittag.
Vielen, vielen Dank. Danke.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.